herzlich willkommen bei den 20 Märchenminuten. Mir ist gerade wieder aufgefallen, ich bin ja schon eine ganze Weile dabei, um genau zu sein, seit September 2024. Und vielleicht gibt es einige von euch, die noch nicht so lange dabei sind, die mal zwischendurch einfach reingehört haben und die gar nicht wissen, dass ich begonnen hatte in September 24 mit Märchen tatsächlich und dann irgendwann festgestellt habe, ja Mensch, es gibt gar nicht so wahnsinnig viele Märchen, die länger als 20 Minuten gehen oder 20 Minuten überhaupt gehen. Und es gibt auch insgesamt natürlich unendlich viele Märchen, aber ganz viele davon sind sehr kurz oder sind manchmal auch einfach, naja, nicht so schön. Man mag sie vielleicht dann irgendwann auch nicht. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Geschichten, Kindergeschichten, die ich als Kind gerne mochte, zu lesen, die mir viel Freude gemacht haben und die auch etwas länger sind. Und die teile ich dann natürlich dann immer auf in Folgen. Und jetzt habe ich ja gerade Heidi am Wickel und ich muss sagen, die Geschichte gefällt mir wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also Johanna Spiri hat da wirklich ein kleines Meisterwerk geschaffen. Da ist so viel drin und so viel, wo man gleich erkennen kann, wie die Leute sind, wie Heidi ist, was sie bewegt, was für ein unendlich süßes, niedliches, kleines, aufrichtiges und anständiges Mädchen sie ist. Das macht richtig, richtig Freude, Heidi zu begleiten. Und also für diejenigen, die noch nicht so lange dabei sind und noch nicht so lange mir zuhören, es gibt also diverse Märchen, müsst ihr einfach mal suchen. Und euch darauf einlassen, ihr sucht einfach irgendein Märchen, das euch das als Kind vielleicht gefallen hat oder das ihr euren Kindern vorspielen möchtet. Und das Besondere, glaube ich jedenfalls, ist bei mir, dass ich immer die alte Version nehme. Also alte Sprache, alte Worte, die vielleicht nicht so rundgeschliffen sind. Ich versuche den Spirit der alten Geschichte wieder aufleben zu lassen. Das finde ich schon irgendwie wichtig. Macht mir mehr Spaß. Und ansonsten gibt es auch noch so ein paar Gedichte, die ich zwischendurch immer mal aufgenommen hatte, die ich ganz gut fand, die mir gefallen haben, so ein paar Balladen, aber das ist seltener. Also das war irgendwann in der Vergangenheit und ihr könnt ja einfach mal ein bisschen graben und vielleicht findet ihr dabei etwas, was euch gut gefällt. Ich würde mich jedenfalls freuen. Ja, und jetzt, ach so, jetzt geht es natürlich weiter mit Heidi. Und nachdem es ja letzte Woche für Fräulein Rottenmeier ein unruhiger Tag wurde, geht es jetzt im Hause Sesemann generell unruhig zu. Also Heidi wirbelt ganz schön viel Staub auf dafür, dass sie ein kleines achtjähriges Mädchen ist. Lasst euch überraschen, es wird ein bisschen lebhafter. Endlich mal, da kommt mal ein bisschen Stimmung in die Bude in Frankfurt. So, los geht es. Das achte Kapitel heißt, im Hause Sesemann geht's unruhig zu. Als Sebastian am folgenden Morgen dem Herrn Kandidaten die Haustür geöffnet und ihn zum Studierzimmer geführt hatte, zog schon wieder jemand die Hausglocke an, aber mit solcher Gewalt, dass Sebastian die Treppe völlig hinunterschoss, denn er dachte, oh Gott, so schellt nur der Herr Sesemann selbst, er muss unerwartet nach Hause gekommen sein. Er riss die Tür auf, ein zerlumpter Junge mit einer Drehorgel auf dem Rücken stand vor ihm.
»Was soll das heißen?« »Ich will dich lehren, Glocken runterzureißen. Was hast du hier zu tun?«
fuhr Sebastian ihn an.
»Ich muss zur Clara«, war die Antwort.
»Du ungewaschener Straßenkäfer, du, was kannst du sagen? Fräulein Clara, was hast du mit unsereins zu tun? Was hast du mit Fräulein Clara?«
fragte Sebastian barsch.
»Sie ist mir 40 Pfennig schuldig«, erklärte der Junge.
Du bist wohl nicht recht im Kopf. Was weißt du überhaupt, dass ein Fräulein Clara hier ist?
Gestern habe ich ihr den Weg gezeigt, macht 20. Und dann wieder den Weg zurückgezeigt, macht 40.
Da siehst du, was du für ein Zeug zusammen flunkerst. Fräulein Clara geht niemals aus. Sie kann gar nicht gehen. Mach, dass du wegkommst, wo du hingehörst, bevor ich dir dazu verhelfe.
Aber der Junge ließ sich nicht einschüchtern. Er blieb unbeweglich stehen und sagte trocken,
»Ich habe sie doch gesehen auf der Straße. Ich kann sie beschreiben. Sie hat kurzes, schwarzes Haar und die Augen sind auch schwarz und das Kleid ist braun und sie kann nicht reden wie wir.«
»Oh«, dachte jetzt Sebastian und kicherte etwas in sich hinein. »Das ist doch die kleine Mamsell. Die hat wieder etwas angestellt.« Dann sagte er, den Jungen hereinziehend,
»Ist schon recht. Komm mir nur nach und warte vor der Tür, bis ich wieder rauskomme. Wenn ich dich dann einlasse, dann kannst du gleich etwas spielen. Das Fräulein hört es gern.«
Oben klopfte er am Studierzimmer und wurde hineingerufen.
»Es ist ein Junge da, der nur Fräulein Clara selbst etwas bestellen will«, berichtete Sebastian.
Clara war sehr erfreut über das außergewöhnliche Ereignis. »Er soll nur gleich hereinkommen. Nicht wahr, Herr Kandidat?« »Wenn er doch mit mir selbst sprechen muss?« Der Junge war schon eingetreten und wie angewiesen fing er sofort an, seine Orgel zu drehen. Fräulein Rottenmeier hatte, um dem ABC auszuweichen, im Esszimmer allerlei zu schaffen gehabt. Auf einmal horchte sie auf. Kamen die Töne von der Straße her? Aber so nahe? Wie konnte vom Studierzimmer her eine Drehorgel ertönen? Und dennoch, wahrhaftig, sie stürzte durch das lange Esszimmer und riss die Tür auf. Da, unglaublich, stand mitten im Studierzimmer ein zerlumpter Orgelspieler und drehte sein Instrument mit größter Emsigkeit. Der Herr Kandidat schien immerfort etwas sagen zu wollen, aber es wurde nichts vernommen. Clara und Heidi hörten mit ganz erfreuten Gesichtern der Musik zu.
»Aufhören! Aufhören!«
rief Fräulein Rottenmeier ins Zimmer hinein. Ihre Stimme wurde übertönt von der Musik. Jetzt lief sie auf den Jungen zu, aber auf einmal hatte sie etwas zwischen den Füßen. Sie sah auf den Boden, ein grausiges, dunkles Tier kroch da herum. Eine Schildkröte. Jetzt tat Fräulein Rottenmeier einen Sprung in die Höhe, wie sie seit vielen Jahren keinen getan hatte. Und dann schrie sie aus Leibeskräften,
»Sebastian! Sebastian!«
Plötzlich hielt der Orgelspieler inne, denn diesmal hatte die Stimme die Musik übertönt. Sebastian stand draußen vor der halb geöffneten Tür und krümmte sich vor Lachen, denn er hatte zugesehen, wie der Sprung vor sich ging. Endlich kam er herein. Fräulein Rottenmeier war auf einen Stuhl niedergesunken.
»Fort, fort mit allem, Mensch und Tier! Schaffen Sie sie weg, Sebastian, sofort!«
rief sie ihm nahezu kraftlos zu. Sebastian gehorchte bereitwillig, zog den Jungen hinaus, der schnell seine Schildkröte erfasst hatte, drückte ihm draußen etwas in die Hand und sagte,
»40 für Fräulein Clara und 40 fürs Spielen, das hast du gut gemacht.«
Damit schloss er hinter ihm die Haustür. Im Studierzimmer war es wieder ruhig geworden. Die Studien wurden fortgesetzt und Fräulein Rottenmeier hatte sich nun auch festgesetzt in dem Zimmer, um durch ihre Gegenwart ähnliche Gräuel zu verhüten. Den Vorfall wollte sie nach den Unterrichtsstunden untersuchen und den Schuldigen so bestrafen, dass er daran denken würde. Schon wieder klopfte es an der Tür. Und herein trat abermals Sebastian mit der Nachricht, es sei ein großer Korb gebracht worden, der sogleich an Fräulein Clara selbst abzugeben sei.
»An mich?«
Clara war wieder erstaunt und äußerst neugierig, was das nun sein mochte.
»Zeigen Sie doch gleich einmal her, wie er aussieht.«
Sebastian brachte einen bedeckten Korb herein und entfernte sich dann wieder eilig.
»Ich denke, erst wird der Unterricht beendet und dann der Korb ausgepackt«, bemerkte Fräulein Rottenmeier.
Clara konnte sich nicht vorstellen, was man ihr gebracht hatte. Sie schaute sehr verlangend nach dem Korb.
Herr Kandidat, könnte ich nicht nur einmal schnell hineinsehen, um zu wissen, was drin ist, und dann gleich wieder fortfahren?
Sagte sie, sich selbst in ihrem Deklinieren unterbrechend.
In einer Hinsicht könnte man dafür, in einer anderen dawider sein, entgegnete der Herr Kandidat.
Dafür spreche der Grund, dass, wenn nun Ihre ganze Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand gerichtet ist,
die Rede konnte leider nicht beendet werden, denn der Deckel des Korbes saß nur lose darauf, und nun sprangen mit einem Mal zwei, drei und noch mehr junge Kätzchen darunter hervor und ins Zimmer hinaus, und mit einer unbegreiflichen Schnelligkeit fuhren sie überall herum, so dass es war, als wäre das ganze Zimmer voll solcher Tierchen. Sie sprangen über die Stiefel des Herrn Kandidaten, bissen an seinen Beinkleidern, kletterten am Kleide von Fräulein Rottenmeier empor, krabbelten um ihre Füße herum, sprangen an Claras Sessel hinauf, kratzten und miauten. Es war ein tolles Gewirre. Clara rief immerfort, voller Entzücken, »Oh Gott, oh wie niedlich, oh diese Tierchen, guck mal, Heidi, die lustigen Sprünge, hier, schau dieses, schau nach diesen.« Heidi schoss ihnen vor Freude in alle Winkel nach. Der Herr Kandidat stand sehr verlegen am Tisch und zog bald den einen, bald den anderen Fuß in die Höhe, um ihn dem unheimlichen Gewusel zu entziehen. Fräulein Rottenmeier saß erst sprachlos vor Entsetzen in ihrem Sessel. Dann fing sie an, aus Leibeskräften zu schreien.
»Tinette! Tinette! Sebastian! Sebastian!«
Denn vom Sessel konnte sie unmöglich aufstehen. Da hätten ja mit einem Male all die kleinen Scheusale an ihr emporspringen können. Endlich kamen Sebastian und Tinette auf die wiederholten Hilferufe herbei, und jener packte gleich eins nach dem anderen der kleinen Geschöpfe in den Korb hinein und trug sie auf den Estrich zu dem Katzenlager, das er für die zwei von gestern bereitet hatte. Auch am heutigen Tage hatte kein Gähnen während des Unterrichts stattgefunden. Am späten Abend, als Fräulein Rottenmeier sich von den Aufregungen des Morgens wieder hinlänglich erholt hatte, berief sie Sebastian und Tinette ins Studierzimmer hinauf, um hier eine gründliche Untersuchung über die strafwürdigen Vorgänge anzustellen. Nun kam es also heraus, dass Heidi auf ihrem gestrigen Ausfluge die sämtlichen Ereignisse herbeigeführt hatte. Fräulein Rottenmeier saß weiß vor Entrüstung da und konnte erst keine Worte für ihre Empfindungen finden. Sie winkte mit der Hand, dass Sebastian und Tinette sich entfernen sollten. Dann wandte sie sich an Heidi, die neben Claras Sessel stand und gar nicht recht begriff, was sie verbrochen hatte.
»Adelheid, ich weiß nur eine Strafe, die dir empfindlich sein könnte, denn du bist eine Barbarin. Aber wir wollen sehen, ob du unten im dunklen Keller bei Molchen und Ratten nicht so zahm wirst, dass du dir keine solchen Dinge mehr einfallen lassest.«
Heidi hörte still und verwundert ihr Urteil an, denn in einem schreckhaften Keller war sie noch nie gewesen. Der anstoßende Raum in der Almhütte, den der Großvater Keller nannte, wo immer die fertigen Käse lagen und die frische Milch stand, war eher ein anmutiger und einladender Ort, und Ratten und Molche hatte sie noch nie gesehen. Aber Clara erhob einen lauten Jammer.
»Nein, nein, 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 Fräulein Rottenmeier, man muss warten, bis der Papa da ist. Er hat ja geschrieben, er komme nun bald, und dann will ich ihm alles erzählen. Und er sagt dann schon, was mit Heidi geschehen soll.«
Gegen diesen Oberrichter durfte Fräulein Rottenmeier nichts einwenden, umso weniger, da er wirklich in Bälde zu erwarten war. Sie stand also auf und sagte etwas grimmig,
»Gut, gut, Clara, aber auch ich werde ein Wort mit Herrn Sesemann sprechen.«
Damit verließ sie das Zimmer. Es verflossen nun einige ungestörte Tage, aber Fräulein Rottenmeier kam nicht mehr aus der Aufregung heraus. Stündlich trat ihr die Täuschung vor Augen, die sie in Heidis Persönlichkeit erlebt hatte, und es war ihr, als sei seit ihrem Erscheinen im Hause Sesemann alles aus den Fugen gekommen und kommen nicht wieder hinein. Clara war sehr vergnügt. Sie langweilte sich nie mehr, denn in den Unterrichtsstunden machte Heidi die kurzweiligsten Sachen. Die Buchstaben machte sie immer alle durcheinander und konnte sie nie kennenlernen. Und wenn der Herr Kandidat mitten im Erklären und Beschreiben ihrer Form war, um sie ihr anschaulicher zu machen und die Vergleichung etwa von einem Hörnchen oder einem Schnabel dabei sprach, rief sie auf einmal in voller Freude aus: »Ach, es ist eine Geiß!« oder »Das ist ja ein Raubvogel!« Denn die Beschreibungen weckten in ihrem Kopf allerlei Vorstellungen, nur keine Buchstaben. In den späten Nachmittagsstunden saß Heidi wieder bei Clara und erzählte ihr immer wieder von der Alm und dem Leben dort, so viel und so lange, bis das Verlangen danach in ihr so brennend wurde, dass sie immer zum Schluss versicherte: »Nun muss ich gewiss bald gehen. Morgen muss ich gewiss heimgehen.« Aber Clara beschwichtigte immer wieder diese Anfälle und bewies Heidi, dass sie doch sicher noch dableiben müsse, bis der Papa komme. Dann werde man schon sehen, wie es weitergehe. Wenn Heidi alsdann immer wieder nachgab und gleich wieder zufrieden war, so half ihr eine fröhliche Aussicht dazu, die sie im Stillen hatte. Dass mit jedem Tag, den sie noch dablieb, ihr Vorrat an Brötchen für die Großmutter wieder um 2 größer wurde. Denn mittags und abends lag immer ein schönes Weißbrötchen bei ihrem Teller. Das steckte sie stets ein, denn sie hätte das Brötchen nicht essen können bei dem Gedanken, dass die Großmutter nie eines habe und das harte, schwarze Brot ja fast nicht mehr essen konnte. Nach Tisch saß Heidi jeden Tag ein paar Stunden lang ganz allein in ihrem Zimmer und regte sich nicht. Denn dass es in Frankfurt verboten war, nur so hinauszulaufen, wie sie es auf der Alm getan, das hatte sie nun begriffen und tat es nie mehr. Mit Sebastian drüben im Esszimmer ein Gespräch zu führen, durfte sie nicht. Das hatte Fräulein Rottenmeier auch verboten. Und mit Tinette eine Unterhaltung anzufangen, das kam ihr nicht in den Sinn. Sie ging ihr immer scheu aus dem Weg, denn Tinette redete nur in höhnischem Ton mit ihr und spöttelte fortwährend. Und Heidi verstand ihre Art ganz gut und merkte wohl, dass sie sie immer nur verspottete. So saß Heidi täglich da und hatte alle Zeit, sich auszudenken, wie nun die Alm wieder grün sei und wie die gelben Blümchen im Sonnenschein glitzerten und wie alles leuchtete ringsum in der Sonne, der Schnee und die Berge und das ganze weite Tal. Und Heidi konnte es manchmal fast nicht mehr aushalten vor Verlangen, wieder dort zu sein. Dete hatte ja auch gesagt, sie könne wieder heimgehen, wann sie wolle. So kam es, dass Heidi eines Tages es nicht mehr aushielt. Sie packte in aller Eile ihre Brötchen in das große rote Halstuch zusammen, setzte ihr Strohhütchen auf und zog aus. Aber schon unter der Haustür traf sie auf ein großes Reisehindernis, auf Fräulein Rottenmeier selbst, die eben von einem Ausgang zurückkehrte. Sie stand still und schaute in starrem Erstaunen Heidi von oben bis unten an. Und ihr Blick blieb besonders auf dem gefüllten roten Halstuch haften. Dann brach sie los.
»Was ist das für ein Aufzug? Was heißt das überhaupt? Hab ich dir nicht streng verboten, je wieder herumzustreichen? Nun versuchst du es doch wieder und dazu noch völlig aussehend wie eine Landstreicherin.«
»Wollt nicht herumstreichen, ich wollte nur heimgehen«, entgegnete Heidi erschrocken.
»Wie? Was? Heimgehen? Heimgehen wolltest du?« Fräulein Rottenmeier schlug die Hände zusammen vor Aufregung. »Fortlaufen? Wenn das Herr Sesemann wüsste, fortlaufen aus seinem Hause! Mach nicht, dass er es je erfährt. Und was ist dir denn nicht recht in seinem Hause? Wirst du nicht viel besser behandelt, als du es verdienst? Fehlt es dir an irgendetwas? Hast du je in deinem ganzen Leben eine Wohnung oder einen Tisch oder eine Bedienung gehabt wie hier? Sag!«
»Nein«, entgegnete Heidi.
»Das weiß ich wohl. Nichts fehlt dir, gar nichts. Du bist ein ganz unglaublich undankbares Ding und vor lauter Wohlsein weißt du nicht, was du noch alles anstellen willst.«
Aber nun brach
alles aus Heidi hervor.
Ich will ja nur heim. Und wenn ich so lang nicht komme, so muss das Schneehöppli immer klagen. Und die Großmutter wartet auf mich. Und der Distelfink bekommt die Rute, wenn der Geißenpeter keinen Käse bekommt. Und hier kann man gar nie sehen, wie die Sonne gute Nacht sagt zu den Bergen. Und wenn der Raubvogel über Frankfurt fliegen würde, so würde er noch viel lauter krächzen, da so viele Menschen beieinander sitzen und einander bös machen und nicht auf die Felsen gehen, wo es einem wohl ist.
Barmherzigkeit, das Kind ist übergeschnappt, rief Fräulein Rottenmeier aus und stürzte mit Schrecken die Treppe hinauf, wo sie sehr unsanft gegen Sebastian rannte, der eben hinunter wollte. »Holen Sie auf der Stelle das sehr unselige Wesen herauf«, rief sie ihm zu, indem sie sich den Kopf rieb, denn sie war hart angestoßen.
»Ja, ja, schon recht, danke schön«, gab Sebastian zurück
und rieb sich auch den Kopf, denn er war noch härter angestoßen. Heidi stand mit flammenden Augen noch auf derselben Stelle fest und zitterte vor innerer Erregung am ganzen Körper.
»Na, schon wieder was angestellt?«, fragte Sebastian lustig.
Aber als er sah, dass Heidi sich nicht rührte und er sie recht ansah, klopfte er ihr freundlich auf die Schulter und sagte tröstend,
»Na, na, na, das muss ich das Mamsellchen nicht so zu Herzen nehmen. Nur lustig, das ist die Hauptsache. Sie hat mir eben auch fast ein Loch in den Kopf gerannt, aber nur nicht einschüchtern lassen.«
»Na, immer noch auf demselben Fleck. Wir müssen hinauf. Sie hat's befohlen.« Heidi ging nun die Treppe hinauf, aber langsam und leise und gar nicht, wie es sonst ihre Art war. Es tat Sebastian leid, das zu sehen. Er ging hinter Heidi her und sprach ihr ermutigend zu.
»Nur nicht aufgeben, nicht traurig werden, nur immer tapfer drauf zu. Wir haben ja doch ein ganz vernünftiges Mamsellchen. Hat ja noch nie geweint, seit es bei uns ist. Sonst weinen sie ja 12-mal am Tag in dem Alter. Das kennt man. Die Kätzchen sind auch lustig droben. Die springen auf dem ganzen Estrich rum und tun wie närrisch. Nachher gehen wir mal zusammen hinauf und schauen ihnen zu, wenn die Dame drinnen weg ist, ja?«
Heidi nickte ein wenig mit dem Kopf, aber so traurig, dass es Sebastian recht zu Herzen ging und er ganz teilnehmend Heidi nachschaute, wie sie nach ihrem Zimmer hinschlich. Beim Abendessen sagte Fräulein Rottenmeier kein Wort, aber fortwährend warf sie sonderbar wachsame Blicke zu Heidi hinüber, so als erwarte sie, sie könnte plötzlich etwas Unerhörtes unternehmen. Aber Heidi saß mäuschenstill am Tisch und rührte sich nicht. Sie aß und trank nicht, nur ihr Brötchen hatte sie schnell in die Tasche gesteckt. Am folgenden Morgen, als der Herr Kandidat die Treppe heraufkam, winkte ihn Fräulein Rottenmeier geheimnisvoll ins Esszimmer herein und hier teilte sie ihm in großer Aufregung ihre Besorgnis mit. Die Luftveränderung, die neue Lebensart und die ungewohnten Eindrücke hätten das Kind um den Verstand gebracht und sie erzählte ihm von Heidis Fluchtversuch und wiederholte ihm von ihren sonderbaren Reden, was sie noch wusste. Aber der Herr Kandidat besänftigte und beruhigte Fräulein Rottenmeier, indem er versicherte, dass er die Wahrnehmung gemacht habe, die Adelheid sei zwar einerseits allerdings etwas exzentrisch, aber andererseits doch wieder bei richtigem Verstand, so dass sich nach und nach bei einer allseitig erwogenen Behandlung das nötige Gleichgewicht einstellen könnte, was er im Auge habe. Er finde den Umstand viel wichtiger, dass er durchaus nicht über das ABC hinauskomme bei ihr, da sie die Buchstaben nicht zu erfassen imstande sei. Fräulein Rottenmeier fühlte sich beruhigter und entließ den Herrn Kandidaten zu seiner Arbeit. Am späten Nachmittag stieg ihr die Erinnerung an Heidis Aufzug bei ihrer missglückten Abreise auf und sie beschloss, die Gewandung des Kindes durch verschiedene Kleidungsstücke der Clara in den nötigen Stand zu setzen, bevor Herr Sesemann erscheinen würde. Sie teilte ihre Gedanken darüber Clara mit. Und da diese mit allem einverstanden war und Heidi eine Menge Kleider und Tücher und Hüte schenken wollte, verfügte sich die Dame in Heidis Zimmer, um ihren Kleiderschrank zu besehen und zu untersuchen, was da von dem Vorhandenen bleiben und was entfernt werden solle. Aber schon in wenigen Minuten kam sie wieder zurück mit Gebärden des Abscheus.
»Was muss ich entdecken, Adelheid? Es ist noch nie da gewesen, in deinem Kleiderschrank, einem Schrank für Kleider, Adelheid,
am Boden dieses Schrankes, was finde ich? Einen Haufen kleiner Brote. Brot, sage ich. Clara, Brot im Kleiderschrank. Und ein solcher Haufen. Tinette, rief sie ins Esszimmer hinaus. Schaffen Sie mir das alte Brot fort aus dem Schrank der Adelheid und den zerdrückten Strohhut auf dem Tisch.
Nein, nein, nein. Ich muss den Hut haben und die Brötchen sind für die Großmutter.
Und Heidi wollte Tinette nachstürzen, aber sie wurde von Fräulein Rottenmeier festgehalten. Du bleibst hier und der Kram wird hingebracht, wo er hingehört, sagte sie bestimmt und hielt das Kind fest. Aber nun warf sich Heidi an Claras Rollstuhl nieder und fing ganz verzweifelt zu weinen an, immer lauter und schmerzlicher, und schluchte einmal ums andere in ihrem Jammer auf.
Nun hat die Großmutter keine Brötchen mehr. Sie waren noch für die Großmutter und nun sind sie alle fort und die Großmutter bekommt keine.
Und Heidi weinte auf, als wollte ihr das Herz zerspringen. Fräulein Rottenmeier lief hinaus. Clara wurde es Angst und Bange bei dem Jammer.
Heidi, Heidi, weine nur nicht so. Hör mich an, jammere nur nicht. Ich verspreche dir, ich gebe dir gerade so viel Brötchen für die Großmutter und noch mehr, wenn du einmal heimgehst. Und dann sind diese frisch und weich. Und deine Brötchen wären ja ganz hart geworden und waren es doch auch schon. Komm, Heidi, weine nur nicht mehr so.
Heidi konnte noch lange nicht aus ihrem Schluchzen herauskommen. Aber sie verstand Claras Trost und hielt sich daran, denn sonst hätte sie gar nicht mehr zu weinen aufhören können. Sie musste auch noch mehrere Male ihrer Hoffnung gewiss werden und Clara, von Schluchzen unterbrochen, fragen,
»Gibst du mir wirklich so viele, wie ich hatte für die Großmutter?«
Und Clara versicherte immer wieder, »Gewiss, ganz gewiss, noch mehr, sei nur wieder froh.« Noch zum Abendtisch kam Heidi mit den rot verweinten Augen. Und als sie ihr Brötchen erblickte, musste sie gleich noch einmal aufschluchzen. Aber sie bezwang sich jetzt mit Gewalt, denn sie verstand, dass sie sich am Tisch ruhig verhalten musste. Sebastian machte heute jedes Mal die merkwürdigsten Gebärden, wenn er in Heidis Nähe kam. Er deutete bald auf seinen, bald auf Heidis Kopf, dann nickte er wieder und kniff die Augen zu, als wollte er sagen, »Nur getrost«, ich hab's schon gemerkt und besorgt. Als Heidi wieder in ihr Zimmer kam und in ihr Bett steigen wollte, lag das zerdrückte Strohhütchen unter der Decke versteckt. Mit Entzücken zog sie den alten Hut hervor, zerdrückte ihn vor lauter Freude noch ein wenig mehr und versteckte ihn dann in ein Taschentüchlein eingewickelt in der allerhintersten Ecke ihres Schrankes. Das Hütchen hatte Sebastian unter die Decke gesteckt. Er war zur gleichen Zeit mit Tinette im Esszimmer gewesen, als diese gerufen wurde, und hatte Heidis Jammerruf vernommen. Dann war er Tinette nachgegangen, und als sie aus Heidis Zimmer heraustrat mit ihrer Brotlast und dem Hütchen oben darauf, hatte er dieses schnell weggenommen und ihr zugerufen,
»Das will ich schon vortun.«
Und darauf hatte er es für Heidi gerettet, was er ihr beim Abendessen andeuten wollte, damit sie wieder froh werde. Also, meine Herren, das arme kleine Mädchen hat Freunde und hat wirklich, wirklich, aber auch viel zu leiden. Das ist eigentlich viel mehr, als ein kleines Kind aushalten kann. Was denkt ihr? Also, auf jeden Fall weiß man ja, wie es ausgeht, wenn Kinder so schlecht behandelt werden. Und das möchte man auf keinen Fall. Seid lieb zu euren Kindern. Und ich wünsche euch einen sehr, sehr, sehr schönen Pfingstsonntag. Genau, es ist ja ein Feiertag. Huch. Also, ich wünsche euch einen tollen Tag. Bis dann. Tschüss.